sell the farm. I'm gonna buy a truck. I'm gonna hit the road, never looking back. Gonna take it out to Idaho. Gonna cast a fly at Henry's Fork, at Henry's Fork. I'm gonna ride down to Mexico. Gonna watch the sun settle over the rocks. I'm gonna bury the past in the desert sand. I won't look back again. I'm only daydreaming. There's a place in San Antonio where you can rest, let go and move on. On the outskirts of Torreon, I'll find a girl and settle down, and settle down. I'm gonna ride down to Mexico. Gonna watch the sun settle over the rocks. I'm gonna bury the past in the desert sand. I won't look back again. I'm only daydreaming.
Snips and snails and puppet elves. Spice is here for you. Don't you know it's the best of both worlds. Do the puppy dog for me, girl. Sugar and spice is here for you.
Ah, Well, I call it Harry. Oh, please, I'm being serious. What do you call love? Well, I don't call it family, and I don't call it lust. But as we all know, marriage isn't a must. And I suppose, in the end, it's a matter of trust. If I had to, I'd call love time. She said, what do you call love? Can't you be more specific? What do you call love? Is it more than the heart's hieroglyphic? Well, for me, time has no meaning, no future, no past. And when you're in love, you don't have to ask. There's never enough time to hold love in your grasp. Turning time around. Is what love is. My time is your time when you're in love. And time is what you never have enough of. You can't see or hold it. It's exactly like love. Turning time around. 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 Well, I gotta have it. I got to have it.
Eerst, dat moet nog bewezen worden, maar wij hebben dat gewoon bedacht. Dat leken ons twee verschillende werelden.
Maar dat is eigenlijk, zoals u nu zegt, gewoon een hypothese.
Die dat net... is een hypothese, jazeker. Ja.
Dus geen conclusie uit uw onderzoek?
Jawel, maar hypotheses zijn ook conclusies. Namelijk, daar kun je dus op voortbeduren. En dat is ook gebeurd. Want je zou kunnen zeggen dat in die zin die mensen van opstand het slachtoffer zijn van onze hypothese.
Aldus tekstdeskundige en quasi-psycholoog Fred Wester. Zelf hechten de Nijmeegse onderzoekers niet zoveel belang aan hun hypothese. Maar het politieteam dat de aanslagen op RARA onderzoekt, denkt er anders over. In september 1992, een paar maanden na het verschijnen van het boekje, krijgt Wester bezoek van de heren Minnebo en Onkie Hong. Het zijn twee rechercheurs van de CRI, de Centrale Recherche Informatiedienst.
Zij vertelde nog dat zij met z'n tweeën kwamen, was al heel bijzonder.
Ja.
Omdat ze van twee verschillende afdelingen waren, die eigenlijk water en vuur waren.
Ah, ja.
En Ze deden dus nu samen iets om te kijken of ze verder konden komen.
Dus u kreeg bezoek van mensen, alle twee van de serie, maar van verschillende afdelingen van de serie. Ja. De ene afdeling, dat is bijzondere recherche. De afdeling bijzondere recherchezaken, dat is de, zeg maar, de afdeling van de centrale rechercheinformatie die zich speciaal met terreurmisdaden bezighoudt.
Ja.
En de andere persoon was afkomstig van de afdeling misdaadanalyse van de serie. En die zei dus tegen u, ja, het is heel bijzonder dat we samenwerken met elkaar, want we kunnen niet zo goed met elkaar opschieten.
Nou, ja, dat zijn de woorden die ik nu gebruik.
Ja.
Maar ze vertelde dat wel, dat ze dus als verschillende afdelingen eigenlijk met heel verschillende dingen bezig hielden. En dat ze dus in feite nooit samenwerkten. Maar dat ze nu besloten hadden om samen iets te doen.
En dat samen doen was dus in dit geval, we gaan eens even die teksten, die claimbrieven van RARA, dat gaan we nou eens proberen te analyseren. Daar kwam het op neer.
Nou, ik denk dat ze eigenlijk gingen kijken of er niet mensen waren die dat konden analyseren.
Voor hun?
Voor hun, ja.
En daarom kwamen ze bij jou op bezoek?
Ja.
Want zelf hadden ze dus blijkbaar niet de wetenschappelijke know-how in huis om dat op een ordentelijke manier te doen.
Nee.
Maar dacht u toen niet meteen, want u had zich dus met dit soort tekstanalyses bezig gehouden. Goh, u had misschien wel verwacht een plek in Nederland waar ze wel weten hoe ze met dat bijltje moeten hakken, is misschien de politie. Maar dat viel dus tegen dan.
Dat viel mij tegen, ja. Nee, wat me nog meer tegenviel, dat was dat ze dus niet wisten waar ze het zouden moeten zoeken. Want je zou dus denken dat zij dan op de hoogte zijn van waar eventueel dit soort analyses gedaan wordt.
Mm-hmm.
Dat zij dat kunnen achterhalen, maar dat was helemaal niet zo.
Na 3 bijeenkomsten in het najaar van 1992 kwamen Wester en de heren Minnebo en Onkie Hong van de CRI gezamenlijk tot de conclusie dat via tekstanalyse de daders niet waren op te sporen. De rechercheurs van de CRI maakten deel uit van het zogeheten COBI-team. Dat is het politieteam dat de RARA-bomaanslagen op het woonhuis van de toenmalige staatssecretaris van Justitie Kosto en op het ministerie van Binnenlandse Zaken in november 1991 onderzocht. Zo vertelt Maurice Wesseling van het onderzoeksbureau Janssen en Janssen.
Dat team is heel zwaar geïnvesteerd toen. Het is serieus aangepakt. Een paar miljoen uit het potje bijzondere opsporing. Het heeft niks opgeleverd, behalve natuurlijk een enorm databestand. Het COBI-team is eigenlijk het eerste team wat op grote en heel serieuze schaal is gaan experimenteren met misdaadanalyse informatiesoftware. Het zogenaamde Octopus-programma. En daar hebben ze enorme hoeveelheden informatie in weten te stoppen.
En wat doet zo'n programma dan? Zo'n Octopus-programma?
Je moet je voorstellen dat je in zo'n programma kun je namen van personen invoeren, adressen, auto's, tijdstippen, gebeurtenissen, incidenten, meldingen. En telefoongesprekken. Allerlei informatie over vormen van telecommunicatie. En vervolgens kun je al die zaken met elkaar gaan kruisen. Ja, nou, ik denk dat er ten tijde van het COBI-team een frisse wind is gegaan door de archieven van de PID's in Nederland. En dat men in eerste instantie op hele grote schaal en heel breed naar heel veel personen tegelijkertijd onderzoek is gaan doen. Dus ik denk dat men weer helemaal vanaf het begin begonnen is. En niet zozeer dat men vanuit de verdachte uit 1988 weer eens opnieuw is gaan zoeken. En dus dat verklaart ook de schaal waarop het onderzoek plaatsvond.
Maar waarom denk je dat? Want ik herinner me dat dokters van Leeuwen na die aanslag bij Kosto, de toenmalig hoofd van de BVD, toch weer die uitspraak herhaald heeft van we weten wie het zijn, we weten welk groepje dit gedaan heeft, we weten waar we ze moeten zoeken. Dus waarom zouden ze dan nog weer die hele berg overhoop halen?
Ja, het is wel duidelijk dat dat gewoon dat bluff was natuurlijk, die uitspraken. Er was een enorme druk om tot resultaten te komen en er waren gewoon geen resultaten. Het enige wat hij kon zeggen is we hebben wel resultaten, maar ik mag er verder niks over zeggen. Dat was bluff.
Maurice Wesseling van het bureau Janssen Janssen. Het COBI-team is niet het eerste team dat speciaal is opgericht om de rare aanslagen op te lossen. In de jaren 80 was er het LCT, het Landelijk Coördinatieteam.
Nou, er zijn een aantal verhalen over naar buiten gekomen. En de teneur daarvan is eigenlijk steeds dat politiemensen het gevoel hadden dat ze niet alle informatie die ze zouden willen hebben van de BVD, dat ze die kregen. En ook dat er bewust informatie voor ze is achtergehouden. Dat ligt natuurlijk in de aard van de Binnenlandse Veiligheidsdienst om daar eerder te luisteren dan te praten. En dat is dan ook precies het verwijt. Het is zelfs zo ver gekomen, het wantrouwen, dat er door de politie, door een aantal politiemensen binnen het team, een soort val is opgezet. Waarbij men richting een BVD-informant informatie heeft laten lekken om te testen of die informatie via de BVD'er in het team ook terug zou komen. En dat was niet het geval.
In 1988 bereikte de tweespalt binnen het LCT een hoogtepunt, met een wel heel bijzondere actie van een BVD-functionaris.
Ja, dat is een beetje een gek verhaal. Op een gegeven moment, ja, destijds het hoofd van afdeling B. Afdeling B was binnen de BVD de afdeling die zich bezighield met terrorisme en politiek extremisme. En daar viel Rara ook onder. En het hoofd van die afdeling, meneer Van Leeuwen, die heeft toen tegen een journalist van het Algemeen Dagblad gezegd: we weten wie het zijn, we weten wie het doen. Het is een groep van 20, 25 mensen.
Toen al, in 1988.
Ja, en we houden ze in de gaten en 24 uur per dag. Dat heeft het Algemeen Dagblad op pagina 7, ergens achter in de krant, in een vervolgkolommetje gezet. En vervolgens is de pleuris uitgebroken. Want binnen het LTC zei men vervolgens, hij heeft het onderzoekstuk laten lopen. Hij heeft gezegd dat we de verdachte op het oog hebben. Hij heeft gezegd dat we ze onder constante observatie hebben. En vervolgens is binnen enkele weken is men overgegaan tot arrestaties.
De politie deed toen op verschillende adressen in Amsterdam invallen en arresteerde 8 mensen. Maar slechts in 1 geval leidde dat tot een veroordeling. De anderen werden vrijgelaten vanwege een vormfout. En zelfs die vormfout had te maken met de onderlinge tweespalt in het RARA-team, vertelt Maurice Wesseling van het bureau Janssen Janssen.
Later hebben wij nog eens gehoord hoe het gegaan is destijds bij die huiszoeking. Dat is ook een symptoom voor de waanzinnige spanningen die er heersten en de chaos die er heerste. Dat een aantal politiemensen en rechtercommissarissen die op weg waren naar een huiszoeking, onderweg in de auto ruzie kregen met elkaar. Dat zo hoog opliep dat een van de rechtercommissarissen is uitgestapt. Wat er uiteindelijk toe leidde dat hij niet op tijd aanwezig was bij de huiszoeking. Wat ertoe geleid heeft dat de bewijsmateriaal wat bij de huiszoeking verzameld is, uiteindelijk door de rechter als onrechtmatig verkregen terzijde is geschoven.
De fricties tussen de CRI en de BVD liepen zo hoog op dat er uiteindelijk een speciale commissie aan te pas moest komen om de diensten weer te laten samenwerken. Het was een commissie onder leiding van de Haagse officier van justitie Blok. Na de mislukking in 1988 volgden opnieuw rare aanslagen en ook nieuwe rare opsporingsteams. Maar ook toen was de oneenigheid binnen de onderzoeksteams nog niet verdwenen. De chaos in de opsporing is een van de redenen dat men uiteindelijk bij de journalisten van opstand belandt.
Van binnen in het ministerie van Sociale Zaken kun je niet in de buurt van de getroffen plaats komen. Wel kun je goed bekijken wat er gebeurd is vanuit de achtertuin eigenlijk om het ministerie heen lopen. En dan kom je hier achter in een groen gebiedje en daar staan verschillende mensen te kijken. Mag ik u wat vragen? Wat vindt u van zo'n actie van de RARA?
Slecht. Heel slecht.
Mag ik hier naar binnen?
Nee.
Waarom niet?
Het is een algehele ontruiming.
En de mensen zouden juist om 2:30 weer gaan werken?
Ik krijg alleen maar een opdracht van mijn meerdering.
En ze moeten eruit in plaats van erin?
Inderdaad.
Waarom loopt u zo heen en weer steeds?
Goedemorgen. Also, die Vorlesung heißt Hölderlin Leopardi. Nietzsche. die ist anrechenbar im Masterstudium Philosophie, und zwar im ersten Modul, der heißt Geist, Welt, Sprache, und im dritten, und zwar unter den Buchstaben B, das ist Metaphysik, Phänomenologie, Philosophie des Geistes, und E, Ästhetik, Kulturphilosophie, interkulturelle Philosophie. Also diese letzte Bezeichnung, die passt ganz gut. Die Vorlesung ist 5 ECTS wert, das ist viel. Und dafür gehört zum Prüfungsstoff neben den von mir vorgetragenen Inhalten auch noch einiges, was Sie sich durch eigene Lektüre selbst erarbeiten müssen. Die Prüfung zu der Vorlesung ist schriftlich. Der erste Termin ist am Ende des Semesters und dann gibt es noch drei weitere im Verlauf des dann kommenden Semesters. Auf meiner Homepage, auf meiner eigenen Homepage und auf der Moodle-Seite habe ich angegeben, was diese zusätzliche Lektüre ist, die Sie selber lesen und sich erarbeiten sollen, und auch ein bisschen was an einführender Literatur zu den Autoren, sowie, wenn Sie das bemerkt haben, Links zu den leicht zugänglichen Online-Werkausgaben, die es zu allen drei Autoren gibt. In der Stuttgarter Ausgabe zu Hölderlin ist ein bisschen mühsam, sich zurechtzufinden online. Dafür haben wir ein Exemplar davon, griffbereit, gleich rechts am Eingang unserer Institutsbibliothek stehen, von der Stuttgarter Ausgabe. Ich habe da jetzt das noch einmal aufgeschrieben, was diese Sachen sind, diese Pflichtlektüre. Das sind so, was Hölderlin betrifft, sind das so kleine Texte. Der erste ist sehr berühmt, der wird immer behandelt, das ist der Haupttext, den man behandelt, wenn man über Hölderlin als Philosophen was sagt, sein und Urteil. Sozusagen so ein Versuch, eine philosophische Selbstständigkeit vor allem in der Abgrenzung gegenüber Fichte zu finden. Und das andere sind halt so Texte, die auch was mit seiner Poetologie zu tun haben. Die sind an verschiedenen Orten veröffentlicht, und das ist so das Handlichste, was es gibt von Kreutzer, dieser Meinerband, Hölderlins theoretische Schriften. Von Leopardi empfehle ich halt da weiß ich nicht, was es da alles in deutscher Übersetzung gibt oder was für Übersetzungen es da gibt, aber von den Operette Morali, da gibt es verschiedene Auswahlausgaben auf Deutsch, und eine ist da relativ vor kurzem erst erschienen, die habe ich, ich habe es mir nicht angeschaut, aber das scheint ganz ein nettes Buch zu sein. Wenn man das vollständig lesen will, dann ist es auch gescheiter wahrscheinlich, man schaut auf italienische Ausgaben. Und von Nietzsche erwarte ich, dass Sie selber lesen, die von den unzeitgemäßen Betrachtungen, die zweite und die dritte, und die Genealogie der Moral. Insgesamt ist das nicht sehr viel verlangt, und über manches davon rede ich ja auch in der Vorlesung selber. Dann ist es eben so, dass ich da Tonaufzeichnungen machen werde. Ich hoffe jetzt, schauen wir noch einmal nach, ob jetzt. Die sind dann immer an drei Stellen auffindbar in der Audiothek, auf der Moodle-Seite zu dieser Lehrveranstaltung und auf meiner Homepage. Ich werde dann auch noch zusätzliche Literatur angeben zu den verschiedenen Schwerpunkten. Das, auf jeden Fall mache ich das auf meiner Homepage. Und ob ich die auf die Moodle-Seite dann auch noch stelle, das weiß ich jetzt noch nicht. Sind Sie alle in der richtigen Veranstaltung? Also heute sage ich, wie immer, eigentlich zu Semesterbeginn bla bla zur Einführung. Möglicherweise werde ich bis zum Ende des Semesters brauchen, um Ihnen und auch mir selber einigermaßen verständlich zu machen, was der Sinn so einer Vorlesung ist mit diesem Titel. Ich werde es versuchen. Es ist klar, dass dabei die Auseinandersetzung mit konkreten Fragestellungen den Vorrang haben sollte, also mit Fragestellungen, die sich wirklich aus den Werken, aus den einzelnen Texten dieser Autoren entwickeln lassen. Und dass demgegenüber die verallgemeinernden, rechtfertigenden und weiter ausgreifenden Überlegungen in Grenzen gehalten werden sollten. Andererseits ist es doch auf der Hand liegend, dass man sich ein solches Thema nicht einfallen lässt, wenn man nicht gerade auch so ein bisschen allgemeinere Reflexionen provozieren will, die auf gewohnte Begriffe, Lehrinhalte oder Orientierungen ein bisschen ein anderes Licht werfen als gewohnt. Und ich werde jetzt dann auf sehr verschiedene Art das erste Mal, hoffentlich langweilt Sie das nicht allzu sehr, drei Beispiele geben für Richtungen, in denen man von diesen Namen ausgehend versuchen kann, wenn man dann nur eine oberflächliche Vorstellung hat, was das für Leute sind, also wo man sich von diesen Namen ausgehend versuchen kann, allgemeinere Vorstellungen zu bilden oder allgemeinere Lehren zu ziehen, worauf das so quasi hinauskommen könnte. Das erste, also drei solche Richtungen, das erste ist ein bisschen ausführlicher und die anderen beiden sind nur benannt, vorläufig mal. In unserem Bachelorstudium, das Sie ja alle hinter sich haben, gibt es den Modul 4 mit der Bezeichnung Geschichte der Philosophie bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Auch schon eine kleine Zweideutigkeit in diesem Titel. Und die Beschreibung dieses Moduls, die sieht vor, dass es da vier Vorlesungen zu jeweils fünf ECTS gibt. Und die vierte von diesen Vorlesungen, oder na, die dritte, ne, glaube ich, drei sind das, oder? Ja, drei. Die dritte trägt den generischen Titel Vorlesung mit Lektüre zur Geschichte der Philosophie 3, Klammer auf, klassische Neuzeit bis Ende 19. Jahrhundert. In diesem Titel sind so Unschärfen versteckt. Ich will nicht sagen, dass was nicht in Ordnung ist damit, der ist eigentlich verständlich. Im Grund braucht man ihn, um ihn zu verstehen, gar nicht verstehen. Man muss eigentlich nur bei Geschichte, man könnte alternativ auch bei Geschichte der Philosophie 2 nachschauen. Das heißt, Mittelalter und frühe Neuzeit. Und wenn man eine Vorstellung davon hat, wann die frühe Neuzeit aufhört, dann wird das wahrscheinlich der Anfang der klassischen Neuzeit sein, weil wir ja sonst eine Vorlesung Geschichte der Philosophie 2,5 hätten. Also Unschärfe heißt nicht, dass man sich damit nicht im Studienplan orientieren kann, sondern heißt, dass es offene Fragen gibt, deren man sich bewusst werden kann, wenn man dem Sinn der Worte, die in diesem Titel vorkommen, klassische Neuzeit bis Ende 19. Jahrhundert, wenn man sich den Sinn dieser Worte, wenn man dem Sinn dieser Worte nachgehen möchte. Also zum Beispiel, indem man sich fragt, ist da gemeint, dass so eine Vorlesung die Philosophie der klassischen Neuzeit behandelt, und zwar bis zum Ende des 19. Jahrhunderts, könnte jemand vermuten. Es könnte auch andererseits gemeint sein, dass die Geschichte der Philosophie behandelt wird in einer Zeitspanne, die mehrere Perioden oder Epochen umfasst, von denen die erste die sogenannte klassische Neuzeit ist und die letzte dann mit dem 19. Jahrhundert zu Ende geht. Das wäre eine Lesart, wo offen bleibt, ob es dazwischen noch andere Perioden gibt. Geschichte der Philosophie 3, klassische Neuzeit bis Ende 19. könnten dazwischen könnten zwei sein und dazwischen könnten noch eine dritte, vierte, fünfte oder so sein. Wenn man im Sinne dieser zweiten Variante, wo von mehreren Epochen die Rede ist, ausgeht, dann kann man sich fragen, warum die zwei, die benannt sind, auf so verschiedene Weise benannt sind. Also warum in dem einen Fall so ein quasi deskriptives Prädikat klassisch, das Wort klassisch, mit dem wir uns sehr viel beschäftigen müssen in dieser Vorlesung, gebraucht wird und im anderen nicht. Und ob das etwas, diese Möglichkeit, so ein Prädikat zu verwenden oder auch nicht zu verwenden, ob das etwas über unser Verständnis von Epoche verrät. Jetzt werden Sie vielleicht sagen, das ist eigentlich egal mit den Epochen. In diesem Modul geht es eigentlich, und das entspricht tatsächlich ja auch der Praxis, geht es einfach darum, etwas über die wichtigen Philosophinnen und Philosophen zu lernen, die schon gestorben sind. Und zu diesem Zweck werden die praktischerweise in große Pakete zusammengefasst, die mehr oder weniger geläufigen historischen Periodisierungen entsprechen. Allerdings muss man sagen, dass wenn es nur darum ginge, doch zumindest indirekt die Frage aufkommt, warum das überhaupt Geschichte der Philosophie heißt, beziehungsweise ob da impliziert wird, dass es so etwas wie eine Geschichte der Philosophie überhaupt gibt. Man könnte ja die verstorbenen Philosophen und Philosophinnen auch nach dem Alphabet zusammenfassen. Und dann könnte man auch drei Gruppen bilden, A bis H, I bis P und Q bis Z. Ein sehr bedeutender Philosoph des 20. Jahrhunderts hat ja bekanntlich die ganze Philosophie einmal nach dem Alphabet geordnet. Diese Frage, die da aufgekommen ist, ob es überhaupt eine Geschichte der Philosophie gibt und was das ist, die kann man als eine eigene, sehr faszinierende Frage verstehen, die man auch völlig unabhängig von dem Lernziel verfolgen kann, die bedeutendsten unter den schon gestorbenen Philosophen und Philosophinnen kennenzulernen. Mein Kollege Franz Wimmer hat sich lange Zeit sehr, sehr intensiv, sehr kompetent und mit großer Wirkung mit dieser Frage beschäftigt. Im Rahmen dieser Frage, gibt es eine Geschichte der Philosophie und wann ist das, wann hätte die eventuell begonnen, dauert die noch an und solche Sachen. Im Rahmen dieser Frage ist es nochmal eine Sonderfrage, welche Beziehungen eigentlich bestehen zwischen den Philosophen und Philosophinnen und ihren Lehren und Theorien einerseits und dieser Geschichte der Philosophie. Das ist eine sehr interessante Frage. Man kann das voneinander trennen und man kann sich fragen, was hat das miteinander zu tun? Was haben diese einzelnen Figuren mit der Geschichte der Philosophie eigentlich zu tun? Also jetzt gehe ich keiner dieser Fragen direkt nach, obwohl gerade die letzte, was haben diese Persönlichkeiten sozusagen mit der Geschichte der Philosophie zu tun, in meiner Vorlesung natürlich eine große Rolle spielt. Jetzt gehe ich noch einmal auf den Studienplan des Bachelorstudiums zurück. Wie Sie sich aus Ihren eigenen Studienzeiten, früheren Studienzeiten erinnern, führen diese Vorlesungen zur Geschichte der Philosophie 3 ziemlich stark im Unterschied zu den Vorlesungen zur Geschichte der Philosophie 1 und 2 fast immer auch einen speziellen Titel. Also zum Beispiel habe ich selber Geschichte der Philosophie 2 mehrfach vorgetragen und das hat immer geheißen Mittelalter und frühe Neuzeit. Das hat immer nur diesen generischen Titel gehabt, das hat es bei den meisten anderen auch. Aber Geschichte der Philosophie 3 hat fast immer einen Extratitel dazu. Warum das so ist, weiß ich nicht, aber es ist aussagekräftig. Also bei einem groben Überblick über das Angebot in den letzten Jahren habe ich festgestellt, dass mit ganz absurd geringen Ausnahmen, ganz wenig, wirklich minimal, keine Autoren in den Titeln dieser Vorlesungen auftauchen und übrigens auch nicht in den Beschreibungen, die da im Vorlesungsverzeichnis gegeben werden, die vor Kant gelebt haben. Das hat recht interessante Nebeneffekte. Also erstens zum Beispiel auf französische Philosophiehistoriker, die zwischen dem 17. Jahrhundert und dem 18. Jahrhundert einen deutlichen Epochenunterschied machen, und zwar so, dass das 17. Jahrhundert die klassische Periode ist und das 18. nicht. Auf die muss das schon einen sehr seltsamen Eindruck machen. Also dass für uns die klassische Periode offenbar erst dann beginnt, wenn sie bei ihnen schon vorbei ist. Ich meine, das könnte man natürlich auch ideologisch und so ein bisschen verstehen. Zweitens, auf deutsche Philosophiehistoriker muss es einen seltsamen Eindruck machen, dass Leibniz in der Geschichte der Philosophie so wenig prominent aufscheint. Vielleicht ist doch studienplantechnisch eine Geschichte der Philosophie 2,5 keine so abwegige Idee. Die letzte Bemerkung, die ich dazu mache, ist ein bisschen ernsthafter und setzt an bei der überragenden Prominenz von Kant in diesen Vorlesungen zur Geschichte der Philosophie 3. Einige der interessantesten Themen, die da angeboten werden, sind von dem Typ, also davon gibt es eine ganze Menge, die sind von dem Typ, dass Kant als der entscheidende Referenzautor für verschiedene, mehr oder weniger ausgedehnte, mehr oder weniger verselbstständigte Entwicklungen in der Philosophie gesetzt wird. Kant und oder von Kant bis. Diese Entwicklungen betreffen zum Beispiel in den Vorlesungen von Violetta Weibel die Zeit vom Ende des 18. Jahrhunderts, also von den 90er Jahren, bis Ende des ersten Drittels des 19. Jahrhunderts, hauptsächlich das, was man deutsche idealistische Philosophie nennt. Ich glaube, in diesem Semester bietet sie was an, was auch von diesem Typ ist und was von der Kritik der Urteilskraft von Kant ausgeht und Wirkungen ins 19. Jahrhundert hinein zeitigt. Oder eine andere Variante sind mehrere Vorlesungen von Kurt Walter Zeidler, wo es um Entwicklungen geht, die von Kant ausgehen und bis in relativ späte Phasen des Neukantianismus am Anfang des 20. Jahrhunderts hineinreichen, also auch das 19. Jahrhundert unter einem anderen Gesichtspunkt recht gut abdecken. Jetzt ist natürlich so, dass die Vorstellung von solchen Entwicklungen, wenn so etwas angeboten wird, was von einem bestimmten philosophischen Entwurf ausgeht, wie etwa Kants Kritik der Urteilskraft, und dann eine lange Zeitspanne und oft erhebliche theoretische Wendungen durchläuft, dass sowas noch nicht dasselbe ist wie eine Darstellung eines Begriffs von Geschichte der Philosophie, aber eindeutig werden dabei wesentliche Dimensionen dessen thematisch, was Geschichte der Philosophie insbesondere in dieser Epoche ausmacht. Und da möchte ich jetzt noch einmal Ihr Augenmerk lenken, und da sage ich jetzt ein bisschen was Wichtigeres, Augenmerk lenken auf den Begriff Epoche, weil man über den was Spezielles verstehen kann, ausgehend von dieser Beobachtung. Wenn wir nicht weiter nachdenken, verwenden wir den Begriff Epoche doch einfach in der Bedeutung von einem Zeitabschnitt in der Geschichte oder einem Zeitabschnitt in einer besonderen Geschichte, wie der Geschichte der Malerei oder der Geschichte der Philosophie, wobei wir irgendeine, wie immer, vage inhaltliche Charakteristik unterstellen. Also wie zum Beispiel mit dem Wort, meistens sowas unterstellen, wie zum Beispiel mit dem Wort klassisch, ne? In dem Geschichte der Philosophie 3. Oder Geschichte der Philosophie 2 behandelt, ohne dass sie so etwas dazu setzt, einfach zwei Epochen, Mittelalter, frühe Neuzeit. Diesen Sinn von so einem Zeitabschnitt in der oder in einer Geschichte, diesen Sinn hat der Begriff Epoche aber erst relativ spät angenommen. Das ist etwas, was wir uns nur selten bewusst machen. Und ursprünglich ist der Sinn von Epoche viel näher an dem, was das Wort Epoche in der Phänomenologie Husserls bedeutet, nämlich Unterbrechung, Hemmung, Zurücknahme, das kurzfristige Aussteigen aus einem Zusammenhang. Ja? Also es ist ein Begriff, den man auch in Zusammenhang bringen kann mit der Vorstellung des Skeptizismus oder der skeptischen Enthaltung vom Urteil, ja? Die Unterbrechung, die Zurücknahme. Diese Vorstellung, die da ursprünglich gemeint ist, die muss noch nicht zwingend was mit Zeit zu tun haben. Aber sehr früh kriegt das was mit Zeit zu tun und die ursprüngliche Zeitbedeutung von Epoche ist damit übereinstimmend die eines Fixpunkts in der Zeit. Eines Fixpunkts, von dem aus man Zeit misst. Also ein bisschen so ein Gegenstück zu dem Begriff Termin. Sozusagen der Termin, der ein Ende bedeutet hauptsächlich. Ein Terminus und die Epoche wäre sozusagen ein Anfang, von dem man misst. Das historische Wörterbuch der Philosophie sagt, dass man noch zu Beginn des 18. Jahrhunderts unter Epoche so einen Zeitanfang verstanden hat. Und zwar generisch. Nicht einen, sondern verschiedene Zeitanfänge meinen konnte. Also zum Beispiel Christi Geburt meinen konnte. Oder die Erschaffung der Welt überhaupt. Oder die Gründung Roms und so. Ja? Also so ein Punkt, von dem aus etwas Zeitliches gemessen wird. Und erst im Laufe des 18. Jahrhunderts hat der Begriff die Bedeutung der sich erstreckenden geschichtlichen Zeit angenommen, die er heute hat. Eine erstreckte oder sich erstreckende geschichtliche Zeit. Das kann man sich ganz gut erklären, warum und wieso es dazu gekommen ist. Dadurch, dass die Aufklärung mit dem sozusagen nachträglich von ihr gesetzten Geschichtszeichen der Revolution, dass die Aufklärung sich einerseits als eine Epoche in diesem ursprünglichen Sinn verstanden hat, also als Neuanfang im Sinne des Neuanfangens einer Zeitrechnung, ja auch ein neuer Kalender eingeführt worden ist und solche Dinge, ja, und zugleich sich verstanden hat als in diesem Anfang weiterlebend, den Anfang sozusagen als ausgedehnt erlebend und nicht nur als einen externen Referenzpunkt. Also so kann man sich erklären, wie in der Zeit und in der Ideologie der Aufklärung sich dieser Begriff der Epoche sozusagen ein bisschen verschoben oder, um es bildlich zu sagen, ausgedehnt hat. Und in diesen Vorlesungsprogrammen jetzt, die, von denen ich zuletzt gesprochen habe, die von Kant ausgehend so langfristige Entwicklungen durch das 19. Jahrhundert behandeln, da lebt etwas von diesem ursprünglichen Sinn von Epoche. Das ist für meine Vorlesung sehr wichtig, dieser Umstand. Denn das ist wirklich eine der ganz, ganz großen, substanziellen, existenziellen Fragen, die sich meine drei Titelhelden gestellt haben. Die Frage, ob sie in dieser Epoche der Aufklärung, in dieser Epoche, die mit der Aufklärung, mit der Französischen Revolution einsetzt, auch tatsächlich leben, leben können, leben wollen. Für alle drei, für Hölderlin, für Leopardi und für Nietzsche in dieser zeitlichen Erstreckung, für alle drei ist die Aufklärung, ist die Französische Revolution eine absolut unhintergehbare, eine nicht relativierbare Voraussetzung ihres Denkens, ihres Philosophierens, was aber keineswegs bedeutet, dass sie im Einklang mit dieser Voraussetzung denken wollen. Sie stehen alle in einem gespannten Verhältnis zu der Zeit, in der sie ihr Denken, ihr Schreiben, ihre Überlegung, ihre Dichtung platzieren wollen. Und für alle drei ist in einem jeweils verschiedenen Sinn die Identifikation der Zeit, in der sie leben, sozusagen, zu einer sehr, sehr komplexen Grundfrage geworden, mit sehr verschiedenen, mit extrem verschiedenen Antwortmöglichkeiten, wo man die Antworten in sehr verschiedenen Dimensionen, also nicht nur sagen kann, so oder so, sondern in sehr verschiedenen Dimensionen suchen kann und suchen muss. Wo wären eigentlich die Antworten zu suchen auf diese Frage? Also da geht es um Spannungen in verschiedenen Dimensionen. Zum Beispiel Spannungen zwischen zyklischen und eschatologischen Geschichtsdeutungen, säkulären und theologischen Motiven, von kultur- und naturgeschichtlichen Kriterien, im Gegensatz, aber auch aufeinander bezogen. Also von Nietzsche zum Beispiel bin ich ja versucht zu sagen, dass eine seiner dringendsten und charakteristischen Fragen, die sein ganzes Werk durchzieht, eigentlich die war, in welche Richtung muss ich eigentlich brüllen, um von irgendwem gehört zu werden? Muss ich schreien in Richtung Sokrates oder in Richtung Zukunft oder muss ich brüllen in Richtung Richard Wagner, damit überhaupt jemand mich hört? Also auf jeder zweiten Seite bei Nietzsche finden Sie diese Überlegung. Aber in welcher Richtung liegt Sokrates? Wohin muss man sich drehen, damit man den anschreien kann? Von welchem Punkt aus muss man sozusagen messen, wie laut man da sein muss? Eine letzte Assoziation noch zum Studienplan, zu dieser Geschichte 3. Da gibt es einige Lehrveranstaltungen mit Titeln, die wirklich auf die Philosophie des 19. Jahrhunderts konzentriert sind. Also insbesondere sind das Veranstaltungen von dem Kollegen Zeidler und von Konrad Liessmann. Da geht es um sehr verschiedene, jeweils wesentliche Zusammenhänge. Zum Beispiel bei dem Konrad Liessmann, diese Vorlesung, die er da mal gehalten hat, über antiakademische Philosophie, wo Kierkegaard, Schopenhauer und Nietzsche behandelt worden sind. Oder hat noch eine andere gehabt, Spinoza, Hegel und Marx, mit dem schönen Titel Tote Hunde. Also auch hier, wenn man sich das vor Augen führt, ist das Wort, das zeitbedeutende Wort Jahrhundert sehr wichtig. Das ist auch so ein Wort, das, also bei Nietzsche spielt das eine Rolle. Auch das ist ein Begriff, der wie Epoche seine heute geläufige Bedeutung nicht schon immer gehabt hat. Das Säkulum war ursprünglich ganz einfach die weltliche Zeit als solche im Gegensatz zur Civitas Dei. Die weltliche Zeit sozusagen als Ganze. Das, was man als das Säkuläre bezeichnet, im Gegensatz zu dem Göttlichen, zu der Gottesbürgerschaft. Auf dem Weg über die Vorstellung, dass es innerhalb des Säkulären verschiedene Zeiten gibt, deren Hervorgehen auseinander nicht von einem zyklischen Schema determiniert ist. Auf diesem Weg hat sich im 18., 19. Jahrhundert die Vorstellung des Jahrhunderts als eine mögliche geschichtszeitliche Einheit, also Epoche, entwickelt. Ja? Also das ist auch erst 18. bis 19. Jahrhundert, dass man sowas machen kann, wie in diesem Titel Geschichte der Philosophie oder in diesen verschiedenen Titeln Geschichte der Philosophie, wo dann auf einmal ein Jahrhundert auftaucht als Begriff. Aber mit dieser Veränderung, also mit diesem aufkommenden Verständnis des Jahrhunderts, also einer bloßen chronologischen Zeitspanne mit Epochenbedeutung, ist natürlich ein, wie immer, diffuser Zusammenhang auch impliziert von Geschichtszeit und Erdzeit. Also ein Zusammenhang von Historie auf der einen Seite, Chronologie.